freue mich, dass wir hier heute Morgen zusammen sein können. Es ist ein herrlicher Sommer. Ich erinnere mich nie, einen so wunderbaren Sommer erlebt zu haben mit diesen herrlichen Sonnentagen. Aber die Dürre ist dann das Tragische. Aber wir genießen es hier, wie die Landschaft leuchtet schon heute Morgen. Ich war nie in meinem Leben im Gefängnis. Häftling war ich nie. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, wie das war, als Paulus im Gefängnis war. Es muss furchtbar sein. Ein Mann, der so ungestüm unterwegs ist, der kein Opfer scheut und der nur das Evangelium überall sagen muss, den keine Krankheit, keine Räuberbande, keine Schiffskatastrophe aufhalten kann. Und der ist nun eingesperrt. Also ich hätte an den Gitterstäben gerüttelt und hätte gesagt, lieber Gott, das darf doch nicht wahr sein, dass du mich hier einsperrst. Ich muss hier raus. Man hört außen die Vögel zwitschern. Stell mir das so anschaulich vor, Sie sind ja viele von Ihnen auch in Israel gewesen. Es ist nach der Schrift immer am einleuchtendsten, wenn der Paulus aus der Haft von Caesarea diese Briefe geschrieben hat. Passt alles auch mit des Kaisers Hause und so weiter. Und da hat er ja 2 Jahre zugebracht und war wie vergessen worden. Der Prozess geht ja überhaupt nicht vorwärts in dieser gewaltigen heidnischen Stadt, in der es keine Gläubigen gab. Ganz von den Römern nur errichtet zu Ehren des römischen Kaisers in Israel. Und da saß nun der Paulus in so einer Zelle, vielleicht war es muffig und da war es nass und feucht und das Rheuma quält ihn. Und er denkt, was könnte ich jetzt alles für den Herrn tun? Mir ist das eine ganz, ganz große Hilfe, immer wenn man an den Punkt kommt von der Haft, wie Paulus seine eigene Ungeduld zähmt und in großer Ruhe ist. Es ist die Sache Jesu, wie er sein Werk treibt. Wie nur sein Bote, dass seine Ökonomie, seine Haushaltung und seine persönlichen Dinge stellt er so zurück, als er nachher dann endlich zur Verhandlung kommt. Es war ein wüstes Pack. Damals die regierenden Landpfleger, der König Agrippa und so weiter, in ganz schrecklichen, der eine hat ja seine Schwester geheiratet und da saß diese aufgemotzte Schickeria, saß da. Und der Paulus winselt nicht um Gerechtigkeit, er klagt auch nicht an und sagt, was ihr mit mir macht, ist Lumperei und wird da polemisch, sondern er bezeugt die Herrlichkeit von Jesus, das Missionsdienst. Und er sagt es so und kommt auf die entscheidenden Punkte zu sprechen. Er spricht plötzlich von der Keuschheit. Das war in Caesarea vor diesen Regierenden, war das die Lunte ins Pulverfass geworfen. Die lachen doch bloß. Und dann trifft es ins Gewissen. Und die sagen, komm, denn du mal schnell wieder weg. Paulus, du rasest. Sagen, nein. Ich wollte, dass ihr so wärt wie ich, abgesehen von den Ketten. Ich habe das Leben gefunden. Ich kann euch das Leben geben. Ihr habt ja das Leben gar nicht. Ihr füllt es mit lauter Nichtigem. Ein Missionsbote, Jesu, ohne irgendwelche Einschränkungen. Der brennt für seinen Dienst, wo das Persönliche zurücktritt. Aber interessant ist, als letztes bewegt ihn in diesem Epheserbrief, in diesem Brief an die Gemeinde, die ja da in den großen Kämpfen entstanden ist, einst als die Götzenschmiede dort von den Diana-Tempeln in die Stadion gerannt sind, in dieses große Theater von Ephesus. Die Kämpfe bleiben. Jede Gemeinde von Jesus bleibt umkämpft. Und es ist ganz schwer, auf Kurs zu bleiben, und da beschwört er sie, bleibt ihr auf dem Kurs. Jetzt gehen wir wieder an die Gemeinden, aus denen wir kommen. Das müsste uns im Mitarbeiterkreis, in den Gemeinden hier immer umtreiben. Wie bleiben wir auf dem richtigen geistlichen Kurs? Wir leben ja alle von den Traditionen und sagen ja nun, wir machen das wie im vergangenen Jahr und gehen vorwärts. Die Zurüstung der Gemeinde, und das ist auf dem Missionsfeld nicht anders als in der Heimat, ist ganz wichtig, wie bleiben wir geistlich auf Kurs, damit der böse Feind keine Macht an uns finden kann. Ist uns das bewusst, dass der Teufel umherschleicht wie ein brüllender Löwe? In Neuguinea hat es mal einer übersetzt und sagt, wie ein Krokodil, weil die haben keine Löwen. Und dann ist so ein Krokodil und die sind so tückisch, wenn die plötzlich rauskommen und zuschnappen. Der Teufel möchte die Gemeinden lahmlegen. Wir müssen auf der Hut sein, bei allen Planungen, die wir immer wieder haben, dass wir uns nicht verführen lassen. Die Verführung der Gemeinde ist das Problem. Da gibt es ja allerhand Sprüche, die sind so im Umkreis und man hört sie bei jeder Gelegenheit. Die Pforten der Hölle können uns nicht vertilgen und wir sollten unbekümmert sein, wir sollten mehr Glauben haben, dass Jesus auch seine Gemeinde bewahrt. Das ist alles falscher Trost, wenn wir nicht unser Teil tun, wach zu sein und zu ringen. Das ist einmal die Fürbitte für die Missionsboten, aber das ist auch für die Mission zu Hause. Es war für mich ja das schwerste Erlebnis als junger Mensch. Gott hat mich in den Missionsdienst berufen und als ich fertig war und mich gemeldet habe und damals im Basler Missionshaus war, 1961, hat man zu mir gesagt, man braucht heute keine Missionare mehr aus Europa. Die Zeit ist vorbei. Wir waren 7 Tage im Vorbereitungskurs und am Ende hat man uns gesagt, man braucht vielleicht noch einen Akademieleiter von Kamerun und sagt, nee, also ich will Missionar sein. Bote Jesu. Und ich bin nach schweren Kämpfen dann zurückgegangen und gesagt, dann muss man eben Missionar in Deutschland sein. Weil die Missionen ihren Kurs verlassen haben. Übrigens eine Mission, die heute die Meinung vertritt, dass alle Religionen zu Gott führen. Durch ihre Vorstandschaft. Dann sieht man, wie der Teufel gesegnete Werke lahmlegen kann, die so viel fürs Reich Gottes bedeutet haben. 1971 die große Parole von der Ökumene her, Mission is out, Philipp Potter, Mission is out. Solange diese Welt besteht, haben Christen einen Auftrag in der Welt, die Heilsbotschaft von Jesus, den Ungläubigen zu verkünden. Und wir müssen so aufpassen, dass die Missionswerke auf dem Kurs bleiben, dass die Heimatgemeinde auf dem Kurs bleibt, dass ein Ringen, dass wir für die Missionare beten und dass die Missionare für die Heimatgemeinde beten. Sorge um die Gemeinde sollte in allen Sitzungen der Presbyterien und der Ältestenkreise immer wieder ein Hauptthema sein. Stehen wir richtig? Stellen wir uns selber in Frage von der Schrift? Deshalb mein erster Punkt, der massive Widerstand gehört dazu. Der massive Widerstand gehört dazu. Man wird ja immer wieder die Angst nicht los, als ob auch bibeltreue Kreise immer wieder in den Kurs kommen, möglichst stromlinienförmig die Botschaft auszurichten, um nicht anzuecken. Das ist natürlich immer ein Kampf. Wir wollen ja nicht altmodisch sein und in alten Formen verhaftet. Das kann ja nicht der Sinn sein. Die sind ja auch nur menschlich. Aber es ist ein richtiges Ringen darum, wie machen wir das richtig, dass wir heute in dieser Zeit das Evangelium in seiner ganzen Schärfe sagen. Denn das kann gar nie sein, dass es um uns her ruhig und still bleibt. Der Widerstand muss da sein, wo eine Gemeinde lebendig das Evangelium verkündet, ob bei uns oder draußen auf dem Missionsfeld. Der Widerstand ist da. Auch hier müssen wir aufpassen, ist nicht manches auch meine Ungeschicklichkeit oder sind wir vielleicht zu unharmonische Leute, die zu viel Feindschaften aufrühren. Sie kennen dieses Spiel im Fragen, aber es gibt einen geistlichen Kampf, wo der Widerstand entgegenschlägt. Und das ist ja gerade an der Gemeinde von Ephesus sehr schön zu beobachten. Diese Gemeinde, die dort damals gegründet wurde, wo an der Predigt des Evangeliums der Widerstand losbrach. Und zwar erst, als das Geld getroffen war, die Geschäfte mit den Götzentempeln laufen nicht mehr. Mit den Diana-Tempeln in Ephesus. Und da wurde die Welt unruhig. Christen werden eine Zeit lang toleriert, aber dann gibt's Widerstand und zwar meist bei den Bekehrungen. Wenn es Bekehrungen gibt, klare Bekehrungen und dann bekehrte Leute einen anderen Lebensstil haben. Sie kennen das ja von Freunden aus ihrem Umkreis, wenn heute ein junger Mann aus seiner Gruppe ausbricht und plötzlich nicht mehr Alkohol trinkt oder nicht mehr drogensüchtig ist oder einen anderen Lebenswandel einschlägt, da braucht gar nichts an Angriffen da sein, das löst Unruhe in der Welt aus. So war es in Ephesus. Und Paulus sagt, passt auf, der Teufel ist tätig und der Teufel ist dauernd unterwegs. Jetzt muss ich was einschieben, weil das heute eine aktuelle Frage ist. Wir haben ja viele Bücher, die verbreitet sind, und es wird viel davon gesprochen, von dieser geistlichen Kampfführung. Ich finde immer das in der Schrift nicht begründet, was hier vertreten wird. Also das sind diese Gebete, wo man oft dann auch siebenmal etwa, ich habe es in Stuttgart erlebt, wie Gruppen da durch die Innenstadt gezogen sind und die Innenstadt von den Territorialgeistern freigebetet haben. Das, meine ich, widerspricht auch diesem Wort. Wir können diese Welt gar nicht frei beten. Es geht nicht. Sondern diese Mächte und Gewalten sind in dieser Welt um die Gemeinde her. Die Gemeinde ist dauernd bekämpft. Und es gibt keinen Raum, wo diese Mächte nicht uns täglich versuchen könnten. Ich hatte das in meiner Gemeinde sehr anschaulich. In einem Hochhaus war eine Dame, die dort regelmäßig okkulte Wahrsagerei betrieben hat, eine große Kundschaft gehabt hat. Und gleich an diese Wand anschließend wohnte eine liebe Frau, die bei den Eidlingern in der Bibelstunde war. Und die hat es immer wieder bewegt, wie kann ich denn das machen, dass nicht diese Mächte eine Gewalt über mich haben? Und dann konnte man nur sagen, es gibt nur ein Schutzmittel. Jesus Christus hat diese Mächte niedergerungen. Das ist eindeutig. Und sie können nichts tun, wo ich in Christus Jesus bin. Sie sind da. Wir wissen gar nicht auch, dass vielleicht Menschen hier sind, die jeden Tag die versuchen, mit ihren okkulten Fähigkeiten gegen die Langensteinbacher Höhe ihre dunklen Mächte auszuschicken. Aber wo wir in Christus sind, können sie nichts tun. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass ich mir die geistliche Waffenrüstung anlege. Und genau das Gleiche ist da, wo heute Missionare in ein Umfeld gehen, wo das ja richtig mit den Händen zu greifen ist. Sagte mir ein bekannter Evangelist einmal in Indonesien, dass die Evangelisten, die sie aussenden, oft nicht die Insel Bali betreten könnten. Weil dort ist ja der Hinduismus mit seinen vielen Göttern und die würden das bis ins Körperliche hinein spüren und manche würden umdrehen und sagen, ich kann hier nicht wirken. Wir leben hier mehr von dem freien Raum, wo auch in dem großen Erbe der Väter und Mütter des Glaubens um uns her das gar nicht mehr oft so bedroht gesehen wird. Aber darum müssen wir es wieder erkennen. Wir sind umkämpft und zwar nicht von Menschen. Die Menschen sind nur das Werkzeug der Mächte, die hinter ihnen stehen. Mächte und Gewalten sind das. Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, böse Geister und im Himmel. Vers 12 steht das eindeutig da. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Der Kampf mit Fleisch und Blut, haben Sie den mal aufgenommen? Gegen Ihr eigenes Fleisch und Blut? Mit den sündigen Gewohnheiten des Lebens zu kämpfen? Und dann wissen Sie, wie wir hier ja schon unterliegen. Und der Paulus sagt, der Kampf gegen die dunklen Mächte ist noch viel schwieriger. Man begegnet ja ab und zu solchen großsprecherischen Christentypen, die dann auch sagen, ja, ich kann die Mächte bannen. Ganz dunkle Erfahrung, dass ehe man da viel Worte macht, schon gefallen ist. Das ist nie etwas zum große Worte machen, gegen die Mächte zu stehen. Sondern ich kann mich nur unter den Schutz des Blutes von Jesus Christus stellen. Geistliche Waffenrüstung anziehen. Das heißt, mich unter den Schutz von Jesus stellen. Und dann ist ganz wichtig, dass auch das alles nicht mehr das Thema unserer Versammlungen sein darf. Auch nicht der Verkündigung. Wir brauchen nicht jeden Tag von den Gefahren und den Feinden des Reiches Gottes zu reden. Sie haben keine Bedeutung mehr. Ganz anschaulich vielleicht beschrieben. So kennen Sie seit Kindertagen. Als Martin Luther zum Reichstag zu Worms fuhr, hat er ja dieses berühmte Wort gesagt, und wenn hier so viel Teufel sind wie Dachziegel in Worms, ich will hinein. Ich brauche die Macht der Finsternis nicht zu fürchten. Und das ist nicht Übermut, sondern das ist Glaubensmut, der sagt, es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Oder im Lied, und wenn die Welt voll Teufel wäre. Und wollte uns gar verschlingen. So fürchten wir uns nicht so sehr. Es ist Menschen unmöglich, loszuziehen und einen Menschen zu Jesus zu führen und zum Glauben zu führen, ist jedes Mal ein Kampf mit der Finsternis. Und wir wollen uns, genau wie es Luther tat, unter diesen Schutz von Jesus stellen und sagen, jawohl, das vertraue ich. Bei meinen Besuchen bei den Gemeinden der Dritten Welt gibt es ein interessantes Thema immer wieder, wenn ich sie frage, habt ihr was dagegen? Ich hätte gern den Hindu-Tempel besucht. Das sind ja oft große Bauwerke oder die große Pagode in Rangoon oder so vom Buddhismus. Und das ist interessant, dass es immer wieder Christen gibt, die sagen, die werden ganz bleich und sagen, ja, bist du nicht richtig wiedergeboren oder warum möchtest du das? Für sie hat es noch eine ganz große Mächtigkeit. Dann sage ich, ich nehme selbstverständlich an, mache ich nicht, ich nehme Rücksicht auf euch. Aber es gibt natürlich viele Christen, die sagen, wir gehen mit dir mit. Habe ich erlebt in Rangoon, ehemalige Buddhisten sagen, wir erklären dir alles und wir zeigen dir das, weil die Tempel an sich haben keine Mächtigkeit, das ist mir wichtig. Weil das auch viele Christen bewegen, sagen, meine Großmutter hat mal Karten gelegt, wirkt das sich auf mich aus. Wo sie Jesus gehören, kann es nicht mehr für sie wirken können, weil Jesus sie frei macht von allen Gewalten und sie unter seinem Schutze stehen. Und das ist ganz wichtig, weil ja unsere Missionare müssen ja wohin gehen, an Plätze, wo früher Götzendienst war. Sie wohnen oft an Plätzen, wo die anderen gar nicht hingehen wollen. In Borneo war einmal erlebt, wo der Missionar ganz bewusst sein Haus gebaut hat auf einem alten Friedhof, wo die Leute sagen, das sind doch all die Ahnengeister. Und sagt, ich gebe das Zeugnis meines Lebens, dass ich hier sicher schlafen kann, weil ich in Jesus geborgen bin. Also keine Berührungsängste, sondern ich darf mich unter den Schutz von Jesus stellen. Und dann denken wir, das herrliche Wort aus Römer 8 ist Gott für mich. Wer will jetzt noch gegen mich sein? Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, hat mein Leben freigekauft. Ich gehöre ihm. Die Religionswelt, Welt der Religion, die hat Menschen so grausam versklavt wie noch nie der grausamste Diktator, der in der Welt geherrscht hat. Es ist ein unendliches Leid, was geschehen ist. Wie Menschen bis heute noch ihr ganzes Leben in der Furcht gehalten werden. Mir hat ein Kirchenführer einmal in Papua-Neuguinea gesagt, wir haben vor unserer Bekehrung nichts getan, was wir nicht aus grenzenloser Angst getan haben. Selbst wenn wir geheiratet haben, haben wir es nur getan, um nicht von der schwarzen Magie verfolgt zu werden. Die Welt der Religion ist eine grausame Angst vor der Macht der Finsternis. Und irgendeine freie Entscheidung gibt es gar nicht. Wenn man heute dran denkt, wie das ja in all den Ländern Afrikas noch ist, wie das auch bis in die Christengemeinden ja weit hineinragt mit den Volkssitten, die alle vom Heidentum bestimmt sind. Im ganzen Raum etwa von Malawi und Mosambik kennt kein Mensch seinen Vater. Weil jedes Mädchen, wenn es 13 ist, muss mit dem Onkel schlafen. Das ist Religion. Und dann wundern Sie sich nicht, dass 70% der Lehrer AIDS haben, 80% in der Armee. Und das geht hinein bis in die Pfarrerschaft. Die Volkssitte, man schläft mit jedem, oder die grausame Sache der Frauenbeschneidung und alles, was Religionen gemacht haben, ausgedacht haben und was kaum durch das Evangelium durchbrochen werden kann, weil das so schlimme Sitten sind. Lassen Sie sich von der Mission immer wieder erzählen. Aber jetzt ist wichtig, dass Christen durchbrechen und sagen, nein, Jesus macht uns frei von all diesen Sachen. Ich muss ihnen nicht mehr hörig sein. Ich brauche nicht mehr den Geisterglauben und das, was sie über Menschen an Diktatur gelegt haben. Aber die Ausbreitung des Reiches Gottes, der Herrschaft von Jesus Christus im Leben von Menschen, ist immer ein geistlicher Kampf. Da gibt es ein Ringen. Fängt ja damit an, wenn sich Menschen lossagen müssen. Und man will das immer wieder in Deutschland hervorheben. Jede Bekehrung führt ins Martyrium. Ich weiß noch, wie der Professor Grüber, Hans Grüber, der jetzt im Alter in Welzheim lebt, der große Professor der Medizin, der so lange Jahre in Indien gewirkt hat und das immer wieder gesagt hat, jede Bekehrung in Asien ist ein Opferweg. einen Spießrutenlauf. Da zünden die eigenen Eltern das Haus an und da wird man verfolgt und ausgestoßen aus der Familie. Und dann ist ein Losreißen von den geistlichen Einflüssen, von den unheimlichen dunklen Einflüssen. Und der Sieg von Jesus wird in einem Leben offenbart. Ludwig Krapf, der Pionier von Ostafrika, der erste Missionar dort aus Derendingen bei Tübingen, der hat gesagt, jedes wahre Gotteswerk muss sich an den Pforten der Hölle messen lassen. Also das ist kein leichter Dienst. Da muss man sagen, jetzt schicken wir einen da raus und da muss man wissen, da ist eine Hölle Großalarm und da kommen die Widerstände und da geht es durch Krankheitsnot hindurch, durch Anfechtung. Da passiert es, dass die ersten Jungbekehren wieder abfallen vom Glauben und es geht immer an der Linie des härtesten Widerstandes. Aber ich denke auch, dass es in der Heimatgemeinde nicht anders weitergeht, in den Missionsgesellschaften und dass wir wach sind und miteinander uns sammeln, wer uns nur schützen kann, ist Jesus Christus. Es muss immer wieder die Rückbesinnung sein. Wenn ich unseren Missionaren, wir haben ja über 200 draußen, wenn ich ihnen monatlich einen Brief schreibe, ist mir das so wichtig, habt ihr eure Stille jeden Morgen? Habt ihr wirklich auch alles geklärt bei Jesus? Gibt es nicht dunkle Flecken in eurem Leben, die ihr vor euch herschiebt? Habt ihr Vergebung von Jesus, dass ihr wirklich vom Geist Gottes erfüllt seid? Steht ihr im Glauben oder lähmt euch etwas? Es ist ja schwierig, wenn man dann Streit miteinander hat, wie so gern passiert. Und dann ist die Beziehung zu Jesus unterbrochen. Es ist ganz wichtig für unseren Missionsdienst im geistlichen Kampf. Also das meint der Paulus, die Verbindung mit Jesus Christus im Glauben zu haben, den Verheißungen von Jesus zu glauben, wie hat Ludwig Nommensen gesagt, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Also bei Ludwig Nommensen ist das ja wunderbar, lesen Sie doch immer wieder die alten Biografien. Ganz allein da in Sumatra war, wie der Zauberpriester ihm ein vergiftetes Essen gibt. Und der Hund stirbt und er stirbt nicht. Offenbar, er hat nicht mehr das Essen ganz gegessen, hat den Rest seinem Hund gegeben und das Gift war runtergesunken. Und wie er dann zu diesem großen Götzenfest geht, wo 10.000 der Batak in Trance sagen, der weise Mann muss sterben. Und die schwingen ihre Spieße. Und dann tritt er in der Vollmacht von Jesus in diese Geisterwelt, wo all diese Religionen mächtig waren und ruft, das ist nicht der Geist Gottes. Ich bin gesandt vom lebendigen Gott. Ich verkünde euch heute den wahren Gott. Und stehe gegen lauter Ungläubige. Und bricht durch und es kommt zu den ersten Bekehrungen. Diese Vollmacht zu haben, wieder die Lüge anzutreten in einer Zeit der Verwirrung. Was ist dieser geistliche Kampf? Was ist das eigentlich? Sie können es durch die ganze Bibel hindurch verfolgen, wie der geistliche Kampf zunächst einmal der Verzicht auf fleischliche Waffen ist. Fleischliche Waffen heißt auf alles, was in dieser Welt stark und wichtig ist. Mission braucht nicht Geld. Das ist nicht wahr. Auch in unserer Kirche ich gehöre zur Landeskirche, wird viel zu viel über Geld geredet. Das ist nicht das Problem des Reiches Gottes. Der größte Mangel der Gemeinde Jesu ist immer das fehlende Heilige Geist. Fehlender Glaubensmut, fehlende Hingabe, fehlender Gehorsam, nichts Geld. Und wo immer die Themen vertauscht werden, dann stimmt schon immer. Gott wird das geben und ich weiß auch, wie viel von Ihnen gegeben wird und ich weiß, welch ein Opfer das ist. Der Herr möge Sie darüber segnen. Aber das Wichtige ist, dass wir nicht fleischlich den Kampf führen. Ehre ist nicht wichtig. Ich brauche keine Protektion. Das wäre schlimm. Wir würden durch irgendwelche Anerkennung der Mächtigen uns Rückhalt versichern. Es war groß, dass die Mission immer auch den Mut hatte, gegen die Kolonialherren anzugehen. Und wir müssen auch heute gegen die Regierenden oft angehen und dürfen uns nicht einfach anpassen an die Systeme. Nicht mit fleischlichen Waffen, aber auch nicht meinen, ich schaffe das, weil ich die Gaben habe. Es sind nicht meine fleischlichen Gaben, sondern die unsichtbaren Gaben. Denken Sie mal wieder David. Damals war, als der Saul ihn verfolgte. Als der Saul seinen Spieß schwang. David blieb geistlich. Hat nie versucht, mit irgendwelchen Mitteln den Saul zu bekämpfen. Er ging in die Höhle Adullam, wo Saul schlief, aber er nahm nicht den Spieß in die Hand und schlägt zu. Wir nehmen keine fleischlichen Mittel. So, wir wissen, das ist allein Sache des Herrn. Wie er sie gibt, wie er die Dinge löst. Das fällt uns ganz arg schwer, wenn wir auch immer wieder die Dinge nicht durchreißen können. Ich bin auch so ein Mensch, wir wollten es am liebsten entscheiden und lösen und sagen, da muss doch irgendwo eine Sache kommen. Wir müssen es in die Hand Gottes zurücklegen. Und mir gefällt das immer wieder in der Missionsgeschichte, wie Gott das dann gemacht hat. Da knüpft man später an Dinge, die ein anderer irgendwo einmal begonnen hat. Im Reich Gottes gibt es die Kontinuität, die Gott wirkt. Von ganz verschiedenen Weisen. Und so ist es auch immer wieder, wenn heute einer zum Glauben kommt, dann ist gar nicht der, der erntet, der Entscheidende. Ein anderer hat ausgesät. Und das macht dann Gott in seiner Weisheit so, wie er will. Aber nicht mit fleischlichen Waffen, sondern geistliche Waffen. Und diese geistlichen Waffen, das ist Glauben, das ist Rechnen mit den Verheißungen von Jesus, das ist die Geduld und das Harren auf die Lösung, die der Herr schickt. Aber die geistlichen Waffen, die sind viel, viel stärker als die fleischlichen Waffen. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern geistlich mächtig zu zerstören, die Befestigungen. Jesus kann gegen die finstersten Bollwerke vorgehen. Die finstersten Bollwerke, wir hören das oft von unseren Mitarbeitern, wie sie sagen, wie selbst etwa Zauberpriester, die das ganze Volk in Abhängigkeit halten und im Dunkeln halten, ganz klar die geistliche Kraft von Jesus ahnen. Oft die Ersten sind, die sagen, ich will teilhaben an der Kraft von Jesus. Weil sie spüren es uns weit überlegen. Die Christen sind oft so dumm, dass sie es nicht wissen, dass Jesus viel stärker ist. Und die geistlichen Waffen, die sind, die Sieg geben. Es hat noch nie anders Sieg gegeben, als mit geistlichen Waffen. Das heißt mit Glauben, mit Geduld, mit Harren auf die Erfüllung der Verheißung. Das war das Erste. Auch wenn Widerstand uns entgegenschlägt, wir können die Geister nicht bannen, aber wir können sie überwinden und sie haben nichts mehr. Ein Wörtlein kann ihn fällen, heißt in diesem schönen Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Der Teufel muss vor dem Wort Jesus zurückweichen, kann nichts tun. Jetzt nächster Punkt, auch wenn wir schwache Leute sind, auch wenn wir schwache Leute sind. Die Armut der Missionsarbeit ist groß. Meine Frau und ich, wir fahren nach dem Essen noch nach Frankfurt. Wir verabschieden zwei Missionsleute, ganz erfahrene Leute, Pfarrer, die im Ruhestand kostenlos sich für 3 Jahre verpflichtet haben, eine Lehrerbildungsanstalt in Malawi aufzubauen, weil so viel Lehrer AIDS haben. Es gibt überhaupt nur halb so viele Lehrer, wie man für das Land bräuchte. Und es sterben mehr Lehrer an AIDS, als neue ausgebildet werden. Und da ist ein Plan gemacht worden, mit den einheimischen evangelikalen Kirchen eine Lehrerbildungsanstalt zu begründen. Und die jungen Leute kriegen 6 Wochen Jüngerschaftstraining. Und wer die Prüfung besteht, der darf aufs Lehrerseminar. Dass man lauter Evangelisten jetzt in die Dörfer schickt, die Jugend unterrichtet. Und die Jugend, die nicht lesen und schreiben kann, die hat ja keine Zukunft mehr in einem Land. Wie soll das gehen? Auch wenn sie bloß Bauern sind. Und da war das Ehepaar, die waren schon 18 Jahre in Afrika und die haben ganz viel Afrika-Erfahrung. Der Bruder Opitz, seine Frau war im Südsudan, Missionarin, seine Schwester und ist dort schon früh gestorben, ganz treue Missionsleute, die Mutter war im Frauenmissionsgebetsbund. Und da sagt, meine Seele ist schwarz, sagt der Dieter Opitz. Ich kann mit den Afrikanern so richtig mitfühlen und ich kann mich verständigen dort. Aber sie wären ganz allein gewesen im Flughafen. Und wir wollen auch die Kosten oft scheuen und sie fliegen von Frankfurt und sagen, um diese letzte Stunde für 3 Jahre zu verabschieden noch einmal, wenn sie jetzt im Ruhestand das alles geben und ohne einen Pfennig Bezahlung bloß mit ihrer Rente hinausgehen im Dienst des Herrn zu ermutigen. Schwache Leute. Wir haben viele junge Leute ohne große Erfahrung. Vielleicht ist gut, immer sich klarzumachen, es gibt keine Profis. Natürlich so Leute wie Hans Hagen, so, die dann lange im Missionsfeld waren, die sind so langsam Profis. Aber gerade die werden sagen, Die Schwachheit war unsere Stärke, weil Jesus mit Schwachen arbeitet. Das ist Geheimnis. Ich muss mir ganz bewusst werden, ich kann das nicht anders machen. Und dann gucken Sie mal die Geschichte an. Ich weiß noch, wie die deutsche Indianerpioniermission begonnen hat. Was das für ein Spott war im Raum der Kirche. Ach, die Indianer. Ach, die Indianer. Südamerika stand sowieso nicht auf dem Zettel der Missionsarbeit. Man dachte ja, vielleicht Afrika oder Asien. Und es ist ja ganz interessant, als der Bruder Radleff da begann mit der deutschen Indianerpioniermission, das war der Evangelist Radleff, das war ja der Beginn der Stunde der Indianer. Es ist in ganz Lateinamerika, überall bis Venezuela, bis hinunter in die Südspitze von Chile, überall hat Gott die Indianer gerufen. Das ist in seinem Heilsplan drin gewesen. Da waren Leute, die waren wach. Und was war als erstes passiert? Das Flugzeug abstürzt und 7 tot sind. Das ist Missionsarbeit. Klaus Reinhardt hat es vorhin im Frühstück mir erzählt, dass der Transport der Bibeln für ihn damit begann. Dass man einem Vater sagen muss, ein Sohn ist tot beim Verkehrsunfall. Beim Bringen der Bibel nach Osteuropa. Dass Gott das auch nicht verhindert. Wissen Sie, das ist ja heute eine Volksreligion bei uns, dass man immer sagt, wenn du betest, dann gelingt alles, dann bleibst du gesund und hast nie Leid und hast keine Anfälle. Ist ja im Reich Gottes gerade umgekehrt. Man könnte sagen, Gott ist ein schlechter Geschäftsmann. Er müsste ja seine Leute alle belohnen, ihnen Erfolge geben. Er lässt sie durch die tiefe Anfechtung hindurchgehen. Warum ist das so gewesen, dass, ich sage nochmal, der Ludwig Krapp, der große Pionier, in seinem ganzen Leben keinen einzigen zu Jesus führen konnte, in Jahrzehnten nicht. Aber er wusste, die Verheißungen Gottes stimmen. Und es wird einmal die Frucht aufgehen. Glauben muss durch diese, und Missionsarbeit muss durch diese Tiefe durch. Und das brauchen wir in der Heimat wieder, wo wir so schnell Erfolge sehen wollen. Da sagen wir, wir machen einen Versuch. Und wenn das in 2 Jahren nichts gebracht hat, dann hören wir wieder auf. So kann ich auch hier nicht für Jesus Reich Gottes bauen. Ich brauche das Vertrauen auf die Verheißungen und dass mich die Widerstände nicht irrig machen dürfen. Die listigen Angriffe des Teufels, die sind wichtig. Wie wir unsere Arbeit begonnen haben mit christlichen Fachkräften international, wollten wir für die Missionen diesen Raum ausloten, den damals uns, das war Helmut Kohl und Minister Warnke, uns angeboten haben. Wir wollten nicht abhängig sein von diesen Dingen, aber wir sagen, wir wollten doch das nützen, was uns auch der Staat als Hilfen gegeben hat, um diese Missionsdienste noch zu tun. Und wir sind diesen Weg weitergegangen und ich vergesse nicht, wie ich in Bonn war, das erste Gespräch war, dass mir ein Ministerialdirektor sagte, wissen Sie, was unser Minister sich da ausgedacht hat, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren, der versteht überhaupt nichts davon. Und ich bin nach Stuttgart im Zug zurückgefahren und sage, ich verstehe ja auch nichts. Herr, wir wollen doch nicht auf ein Ding gehen, wenn das nicht von dir kommt. Und dann hat mich nochmal ein Ministerialrat in Bonn bestellt und hat gesagt, ich bin kein Christ, aber mein Vater war Baptistenprediger. Und ich schulde meinem Vater etwas. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Ding läuft. Und das Wunderbare ist, unsere Missionare predigen nur von Jesus. Durch ganz offen sind leidenschaftliche Zeugen von Jesus. Die Grünen haben gleich im Bundestag eine Debatte gemacht und gesagt, jetzt fördert die Regierung schon evangelikale Missionsarbeit. Nein, nein. War damals interessant, dass der Warnke stand. Also bei so Dingen muss man immer sagen, das geht durch ganz große Tiefen, wo man sagt, Herr, ich kann es nicht mehr selber machen. Das sind nicht unsere Pläne. Sondern wenn der Herr führt, Herr, er streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Der muss für uns streiten, sonst kann es überhaupt nicht gehen. Und es geht immer durch Anfechtung, durchs Kreuz hindurch. Und deshalb die geistliche Waffenrüstung. Was ist der Schild des Glaubens? Der schützt mich, dass mich kein Pfeil treffen kann. Der Panzer, unter dem ich mich zurückziehe, das Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wir wissen um die eigenen Fehler und um viel Sünde, aber Jesus deckt mich mit seinem Blut. Und es geht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Und ich weiß, an wen ich glaube, und ich weiß, für wen ich den Dienst tue, und er wird mich bewahren. Ich kann nicht einmal garantieren, dass mein Glaube unversehrt bleibt, wenn ich nicht auf Jesus traue. Er wird mich bewahren, das anvertraute Gut bis zu jenem Tag. Anders kann ich nicht in seinem Dienst sein. Der Teufel wird immer wieder die Schwächen aufdecken, das ist gut bei uns, dass wir immer wieder bis zu unserer Todesstunde entdecken, wo wir versagen. Und was ist das Schwert des Geistes, das wir nehmen? Das ist mir ganz wichtig, das Wort Gottes. Die Frage nach dem Besitz des Heiligen Geistes treibt viele Christen heute um. Wie kriege ich den Heiligen Geist? Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist wirkt durch sein Wort. Ihr seid gereinigt im Wasserbad des Wortes oder durch Wasser und Geist. Ganz interessant, dass das austauschbar in der Bibel ist. 1. Petrusbrief, neugeboren, nicht aus vergänglichem Samen. Ich sage mal gern neugeboren, nicht wiedergeboren, sonst verwechselt man mich mit dem Hindu. Das Wort Wiedergeburt ist ja durch die hinduistische Religion so missbraucht. Neugeboren, das meint Jesus, neugeboren. Durch den Heiligen Geist, ja, aus dem Wort Gottes, das ist der Samen, aus dem ich neugeboren bin. Überall in der Bibel kommt das, dass ihr teilhaftig werdet der göttlichen Natur. Im 1. Petrusbrief. Wie werde ich teilhaftig in der göttlichen Natur? Durch das Wort. Weil das Wort Gottes voller Geist ist. Meine Worte sind Geist und Leben. Der Geist Gottes wirkt durchs Wort. Und je mehr ich im Wort bleibe, umso mehr habe ich den Geist Gottes im Wirken. Und das Wichtige ist, dass die Frucht der Arbeit in der Mission durchs Wort geschieht. Und da müssen wir auch heute immer wieder unsere Freunde darauf hinweisen, wenn in den Gemeinden das immer wieder kommt, als ob durch irgendwelche modischen Gestaltungen das Entscheidende passiert bei der Evangelisation. Man darf das machen, man kann mit Ziehharmonika spielen oder mit der modernen Band, das ist eine Geschmacksfrage. Aber das Entscheidende wird sein, welches Wort predigt ihr? Und ist das Wort dort so gepredigt, dass der Geist Gottes sich entfalten kann am Gewissen der Menschen? Das ist wichtig. Und in der Missionsarbeit geschieht es immer durchs Wort und nicht durch Anpassung, durch Anschleichversuche, sondern durch das Wort, das das Gewissen richtet und durchdringt. Und das ist so schön in diesem Vers 17, das Schwert des Geistes, Wesens des Wort Gottes. Der Geist dringt durch bis ins Innerste und scheidet Mark und Bein und bringt uns, macht uns offenbar vor Gott. Noch das Letzte, so steht nun fest. In ihrer Elberfelder Bibel war es ein bisschen anders, da stand nun, so steht, Vers 14, in Luthertext, so steht nun fest, das Stehen ist entscheidend. Ich liege nicht, ist ja immer für Paulus ein geistliches Bild. Ich stehe, ich bin bereit zur Verantwortung, ich bin aktiv, ich bin tätig. Er dachte da immer an den römischen Legionär mit seiner Uniform, mit seiner Bewaffnung. Die römischen Soldaten waren besonders stattliche Gestalten. Da hat man Eindruck davor bekommen. Und Paulus sagt, das Stehen der Christen ist nicht eine vorgetäuschte fleischliche Stärke, sondern ist ein Stehen im Glauben. Und da freut man sich ja immer wieder, wenn man das plötzlich erlebt. Liebe Schwestern und Brüder, was haben da die Frauen bewirkt? Schwache Frauen. Kranke Frauen im Missionsdienst. Und sie sind gestanden und haben eine Frucht hinterlassen. Andere, die nur wenige Monate gelebt haben. Dann hat die Krankheit sie hingerafft. Und sie sind gestanden. Ein Zeugnis des Glaubens. Die ganze Missionsarbeit ist eine Kette von Gräbern gewesen. Eigentlich Misserfolg, gescheitert. Soll man noch überhaupt weitermachen? Und sie standen. Schwache Leute, unbedeutende Leute. Und sie haben Christus bekannt. Wie sich's gebührt. Christen weichen nicht zurück. Sie stehen, auch in den Angriffen, auch im Martyrium, auch wenn ihr Leben weggenommen wird, sie stehen. Und Paulus sagt, auch im Gefängnis. Und deshalb ist er nicht, wie ich am Anfang sagte, der bemitleidenswerte Häftling, der mit den Nerven durchdreht, sondern einer, der steht. Es ist ein Dienst für Sie zu stehen an Ihrem Platz, auch in Ihrer Heimatgemeinde stehen Sie. Seien Sie ein Zeuge von Jesus. Reden Sie von ihm. Dort mit den Menschen, den der Herr Ihnen vor die Nase gelegt hat. Das ist ganz wichtig, wir machen nicht bloß Mission irgendwo draußen, sondern in unserem Umkreis. Wir sind überall dabei und darum fördern wir das, wo andere draußen sind. Und wir wollen Mut machen und stärken. Vor ein paar Tagen war unser Philippe Schmidt da aus dem schönen Elsass, aus Münstertal, im Elsass, der früher im Tschad war und jetzt in Laos arbeitet. In Laos ist jede Missionsarbeit verboten, es kommt überhaupt niemand rein. Und dann wissen Sie, warum wir unsere christlichen Fachkräfte haben. Wir gehen dorthin, wo man anders nicht reinkommt. Und die gehen rein als Ärzte, Brunnenbauer. Und sie sind Zeugen von Jesus. Und ich habe nochmal gefragt, wie ist das? Sagte, wir reden überall von Jesus. Und wenn man uns braucht als Chirurgen oder als Wasserbauer, erleben wir das. So, ja, und einer unserer Leute dort, der als Wasserbauer arbeitet, der wollte in ein Tal gehen, wo es noch keine Christen gab. Und hat bei der Regierung den Antrag gestellt und das wurde abgeschmettert. Er sagt, das ist doch so wichtig, ich muss da auch meine Brunnen bauen. Hat er drüber gebetet und dann kam eines Tages der Minister und hat auch seine Arbeit besucht und hat gesagt, warum machen Sie Ihre Arbeit nicht in jenem Tal? Und er sagte, wenn Sie mir die Erlaubnis geben, sagt er, ich gebe Ihnen die Erlaubnis, gehen Sie in dieses Tal. Sie kennen das aus der Missionsarbeit. Sie können es gar nicht anders machen, als zu warten, bis der Herr das tut. Das sind Dinge, die man nicht veröffentlichen darf. Und dass Sie sich einfach freuen, stehen, wie es sich gebührt. Herr, ich will da bereit sein, wo du mich brauchst. Und ich will nur dir nachgehen und du hast die Regie. Mission ist immer Chefsache. Mission ist immer Chefsache. Das sind nicht die Menschen und nicht die Gremien und nicht die Komitees. Komitees dürfen sie auch nicht überwichtig nehmen. Manchmal gibt es Missionskomitees, die lassen Missionare verzweifeln. Es gab auch große Missionare, die haben immer das getan, was ein Missionskomitee ihnen verboten hat. Braucht manchmal auch eine große Weisheit, dass man sich nicht von Menschen einschnüren lässt. Es ist ein ganz schwieriges Feld, nicht ungehorsam zu sein und doch zu wissen, was der Herr will. Braucht Führung, aber zu stehen, wie es sich gebührt, mit Freimut zu predigen. Wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gehört haben, in der geistlichen Waffenrüstung. Das ist herrlich, dass auch in den noch so schwierigen Zeiten die Sache von Jesus nicht untergeht, sondern der Herr sich viele gerufen hat. Jetzt auf einmal sehen wir, dass die Jahre, die 60er Jahre, wo so viele traditionelle Missionsgesellschaften ihre Geschichte abgebrochen haben, der Beginn war, wo an vielen Orten neue Missionen aufgebrochen sind, die einen ganz großen Dienst tun. Und dann waren es wieder schlichte Leute und dann ging das wieder weiter. Und das, was wir heute Abend dann nochmal reden können, dass dann in 1990 dieser Durchbruch kam, bis zu den Enden der Erde, den längst vergessenen Völkern, und dass Gott noch einmal wie den Schieber aufmacht. Und dann kommt es nochmal zu einem Durchbruch in so vielen Völkern und zu einem Erkennen des Heils. Wir wollen uns freuen. Und einfach das Lernen, was Paulus der Gemeinde wichtig macht, zieh die geistliche Waffenrüstung an. Der Herr kann euch nur bewahren vor dem Bösen. Wir wollen beten. Herr, dir sei Dank, dass du uns stark machst. Und dass du jetzt auch bei all den Missionsmitarbeitern draußen bist. Bewahre sie, dass der böse Feind keine Macht an ihnen finden kann. Und dass sie in dir stark sind, dass sie auf dein Wort trauen und mit deinen Verheißungen leben. Wir bitten dich auch für die Mutlosen und Verzagten heute. Aber auch für unsere Gemeinden, aus denen wir kommen, wo oft so viele anderen Geister sich betätigen. Hilf doch, dass wir wach bleiben für dich. Amen.